Schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, wieder bei euch zu sein nach einem zweiwöchigen Urlaub. Und ich freue mich auch heute Morgen, dass wir heute am Klavier bei der Lobpreisleitung unseren Bruder David Arndt hatten. Er verstärkt das Lobpreisteam gemeinsam mit Jan Davi aus der Jungengarde, der dann auch bald mal dran ist. Und wir freuen uns über vielfältige Gaben in der Gemeinde und sind dankbar für dich und für euch alle, die ihr uns hier in der Musik dient. Wollen wir das mal? Ja, ich finde schon. Wir machen weiter im ersten Brief an die Thessalonicher und dort Kapitel 5. Wenn ihr die Kraft habt, steht doch gerne auf, 1. Thessalonicher 5. Und wir haben da heute lediglich drei Verse. Vers 20 bis 22. Vers 19, vier Verse, Vers 19 bis 22. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht, prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Amen. Nehmt doch Platz. Hier gegen Ende des Briefes an die Thessalonicher fordert der Apostel Paulus seine Leser auf, sieben Dinge zu befolgen. Drei von ihnen haben wir schon am letzten Sonntag gehört. Das war: Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Nun kommen weitere vier Ermahnungen. Und diese Ermahnungen zielen insbesondere in eine Richtung, nämlich sie betonen die Bedeutung des Wortes Gottes im Leben eines Gläubigen und im Leben einer Gemeinde. Auch wenn die Bibel jetzt in diesem gelesenen Text nicht explizit vordergründig erwähnt wird, ist sie doch Gegenstand der Ausführungen des Apostels. Er fängt an, hier diesen Abschnitt mit den Worten: Den Geist dämpft nicht. Nun, was haben wir darunter zu verstehen? Die Bibel benutzt verschiedene Bilder für den Heiligen Geist und eines der Bilder ist das des Feuers. Wir erinnern uns, als zu Pfingsten der Heilige Geist auf die Erde kam, erschienen den Jüngern Feuerzungen auf ihren Häuptern. Johannes sagt: Der nach mir kommt, tauft euch mit Feuer und mit Geist. Das Wirken des Heiligen Geistes nun entgegenzusteuern, ihn zu dämpfen, bedeutet, wenn wir in diesem Bild des Feuers bleiben, Ähnliches wie wenn wir eine Flamme löschen. Bekommt eine Flamme keinen Sauerstoff, dann geht sie aus. Schütten wir sie zu mit Sand oder Asche oder mit Wasser, wird sie nicht länger brennen. Paulus ermahnt uns hier nun, wie die Elberfelder Übersetzung es ausdrückt, den Heiligen Geist nicht auszulöschen. Wir können auch sagen, den Geist erstickt nicht. Mit anderen Worten, die Gemeinde Jesu, jeder Christ, soll jegliche Aktivität vermeiden, die das Wirken des Heiligen Geistes vereiteln. Das ist kurz zusammengefasst die Botschaft. Nun, bevor wir an dieser Stelle weitergehen, möchte ich uns helfen, dass wir nicht an einer falschen Stelle jetzt abbiegen. Wenn wir darüber sprechen, dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen sollen, oder im übertragenen Sinne das Feuer des Geistes nicht löschen sollen, dürfen wir nicht der Meinung sein, dass wir durch unser Zulassen oder Ablehnen die Aktivitäten des Heiligen Geistes steuern. Denn das Bild des Feuers ist nur ein Aspekt des Gesamtwesens des Geistes Gottes. Der Heilige Geist, und das müssen wir grundsätzlich uns in Erinnerung rufen, ist die dritte Person der Gottheit. Wir stehen niemals über ihm. Daher werden wir niemals seine Pläne durchkreuzen können. Der Geist Gottes ist immer eine größere Kraft als wir. Wir sind niemals stärker als er. Wenn Paulus jetzt also hier sagt, den Geist dämpft nicht, dann sagt er nicht, wir stehen über ihm und können ihn manipulieren oder ihm Räume zuweisen oder wegnehmen, sondern er ist und bleibt eine Person des dreieinigen Gottes. Dies macht die Bibel an vielen Stellen deutlich. Und ich bin immer wieder innerlich sehr bewegt und auch erfreut, wenn ich mich mit diesen Texten auseinandersetze. Zum Beispiel sagt die Bibel, dass der Heilige Geist eine Person ist, weil er Verstand und Weisheit besitzt. Er ist nicht eine undefinierte Kraft oder ein Wind alleine, von dem wir nicht genau wissen, wie er zu definieren ist. Nein, er hat Verstand und er hat Weisheit. Es heißt in 1. Korinther 2, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Der Geist hat auch einen Willen. Ist nicht ein willenloses Etwas, was abhängt, ob wir Sauerstoff zufügen oder nicht. Dies alles, sagt Paulus in 1. Korinther 12, wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Amen. Der Geist ist eine Person, wird auch deutlich dadurch, dass er spricht. 1. Timotheus 4, der Geist aber sagt ausdrücklich, Offenbarung 2, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Er lehrt auch. Denn der Heilige Geist, sagt Jesus, wird euch in derselben Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Wir merken schon, okay, er ist nicht unter uns in einer Rangordnung, sondern absolut Gott. Das wird auch deutlich, dass er allgegenwärtig ist. Das kann kein geschaffenes Wesen sein, sondern das ist nur alleine Gott möglich. Psalm 139, Vers 7. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Er ist ewig. Hebräer 9, Vers 14 spricht von dem ewigen Geist, ohne Anfang, ohne Ende. Die Apostelgeschichte macht deutlich, dass den Geist zu belügen nichts anderes heißt, als Gott zu belügen, Ananias und Sapphira taten es. Das bedeutet, der Heilige Geist, von dem hier jetzt die Rede ist, teilt das gleiche Wesen mit dem Vater und dem Sohn. Und doch ist er von ihnen zu unterscheiden. Der Heilige Geist ist Gott, aber der Heilige Geist ist nicht der Vater und nicht der Sohn. Er ist eine eigene göttliche Person, die dritte Person der Gottheit. Und doch können wir ihn traurig stimmen. Paulus schreibt den Ephesern: Und betrübt nicht den Heiligen Geist. erklärt dann, wie wir das machen könnten. Durch Bitterkeit, durch Wut, durch Zorn. Wenn wir das kultivieren, dann zieht sich der Geist zurück. Stattdessen sollen wir freundlich und barmherzig sein, einander vergeben und dann wird der Geist uns mit seiner segnenden Gegenwart erfreuen. Und hier jetzt in unserem Predigttext heißt es, dass wir ihn nicht dämpfen sollen. Frage, die jetzt ja im Raum steht, ist, wie würden wir ihn denn oder wie dämpfen wir ihn denn? Unser Text gibt uns, und ich glaube, da auf diese Antwort gibt es mehrere Fragen, aber wir bleiben bei unserem Text. Er gibt uns zwei Hinweise, zwei Antworten auf die Frage, wie wir den Geist dämpfen, was wir nicht tun sollen. Erstens, wir dämpfen den Geist durch Verachtung von Weissagung. So schreibt es Paulus dann ja im nächsten Satz. Vers 19, den Geist dämpft nicht. Vers 20, die Weissagung verachtet nicht. Im Grundtext steht an dieser Stelle das Wort Prophetia. Das ist die prophetische Rede. Wir sollen das prophetische Wort nicht gering achten. Tun wir es doch, dann dämpfen wir den Geist Gottes. Kommt eine Folgefrage. Was ist das prophetische Wort? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt in euren Köpfen, da würde ich jetzt gerne mal reinschauen, ziemlich viele Dinge schwirren, was man jetzt unter dem prophetischen Wort zu verstehen hat. Zuallererst ist das prophetische Wort die Heilige Schrift. Es ist die Weissagung Gottes, ein Herolden seines Wesens, seines Charakters, eine Offenbarung, eine Weissagung. In ihm, in ihr, in der Bibel finden wir die Worte Gottes an uns. Petrus, und wer jetzt eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, das gerne mal aufzuschlagen, weil das ein wichtiger Vers ist oder ein Abschnitt ist. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 19 bis 21. Wir sind bei der Frage, was ist das prophetische Wort? Was ist die Weissagung, die wir nicht verachten sollen, damit wir den Geist nicht dämpfen? Erste Antwort, die Weissagung, das prophetische Wort ist die Heilige Schrift. 2. Petrus 1, Vers 19 und folgende. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Kommt ein Einschub und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Also verachtet es nicht, sondern achtet darauf. Vers 20, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift, also keine Inhalte der Heiligen Schrift, von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Hier erklärt uns der Apostel Petrus, dass das vor allem und über allem stehende prophetische Wort, das vom Heiligen Geist inspirierte Wort ist, was die Schreiber der Heiligen Schrift getrieben durch den Heiligen Geist geredet und geschrieben haben. Die Bibel ist die Weissagung Gottes, sein prophetisches Wort. In ihr lernen wir, wer Gott ist und wie wir das Heil in Christus Jesus finden. Sie wurde inspiriert durch den Heiligen Geist von den Propheten im Alten Testament und den Aposteln im Neuen Testament geschrieben. Im Alten Testament hießen die Schreiber der Bibel Propheten. Sie hatten vom Herrn empfangen, was definitiv das Wort Gottes war. Deswegen heißt es oft, so spricht der Herr. Ja, das konnten sie sagen, weil dies das unumstößliche Wort Gottes ist und war, was Eingang in die Texte der Heiligen Schrift gefunden hat. Mose war ein Prophet, Jesaja war ein Prophet, Samuel, Jeremia, Hiskia, Hesekiel, die kleinen Propheten. Im Neuen Testament sind die, die das Wort Gottes sprachen und schrieben, nicht länger Propheten genannt, sondern Apostel. Sie sind das Gegenstück zu den alttestamentlichen Propheten. Im 2. Petrus 3 lesen wir, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Also sie sind die Fortsetzung der Propheten im Alten Testament, die Apostel im Neuen Testament. Und diese, getrieben vom Heiligen Geist, wie Petrus uns berichtet, haben die Weissagung Gottes niedergeschrieben, das prophetische Wort. Das heißt, wenn wir die Frage stellen, wie dämpfen wir den Heiligen Geist, dann, indem wir das Wort Gottes, das prophetische Wort, an den Rand drängen. Dies kann auf vielerlei Weise geschehen. Und ich glaube, du kannst selbst persönlich davon Zeugnis ablegen. Du hast es selbst schon gespürt. In Zeiten, in denen du das Wort Gottes beiseite legst, dich nicht mit dem prophetischen Wort beschäftigst, wird deine geistliche Kraft schwinden. Du dämpfst den Geist. In Zeiten, in denen du vielleicht durch persönliche Nöte dazu gedrängt wirst, öfter mal die Schrift aufzuschlagen, wirst du aber gestärkt durch das prophetische Wort und der Heilige Geist fängt an, in dir zu leben und dich mit Freude neu zu erfüllen und mit den Wahrheiten der Schrift und du erlebst in deinem persönlichen Lebenswandel, Gott ist im Tal des Todesschatten bei mir. Dann dämpfst du nicht den Geist, sondern du entfachst die Flamme des Geistes, indem du das Wort Gottes wie Öl auf das Feuer gießt und es fängt an zu brennen. Obwohl die Umstände ganz dagegen sprechen. Du durch Krankheitsnot gehst, durch Verzweiflung gehst, durch Beziehungsbrüche gehst. Aber du spürst, der Heilige Geist wirkt in Verbindung mit seinem Wort. Es kann persönlich sein. Wir dämpfen den Geist, wenn wir persönlich die Bibel beiseite legen. Es kann aber auch im Rahmen einer ganzen Gemeinde geschehen. Gemeinden, Land auf, Land ab, dämpfen den Geist, wenn sie die Bibel beiseite legen. Wenn es nur ein lästiger Anhang ist, am Sonntagmorgen nach den schönen Liedern und nach den schönen Gedichten und den tollen Theateraufführungen, die mancherorts von der Bühne produziert werden, dann noch die Bibel aufschlagen und einen Text aus der Bibel lesen und auslegen. Das dämpft den Geist. Es dämpft den Geist, wenn wir uns über die Bibel stellen und sagen, naja, das ist wahr und das ist nicht wahr. Wenn wir liberalen Einflüssen Tor und Tür öffnen, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir nicht mehr das Wort Gottes predigen, dass niemand mehr kommt. Weil der Geist gedämpft wird. Er ist nicht mehr aktiv im Gemeindeleben am Wirken. Und deswegen, ihr Lieben, ist das beste Gemeindewachstumsprogramm die Verkündigung des Wortes Gottes. Es geht nichts, was darüber hinausgeht. Weil da ist die Wahrheit und Menschen kommen. Paulus sagt hier, dämpft den Geist nicht. Und wir wollen es prüfen heute Morgen, persönlich, aber auch immer wieder als Gemeinde. Das ist der eine Aspekt der Weissagung. Wir dämpfen den Geist, indem wir die Weissagung verachten. Die Weissagung ist das prophetische Wort, was die Heilige Schrift ist. Aber nun gibt es nicht nur das prophetische Wort, was uns irrtumslos in der Heiligen Schrift übermittelt wird, was auch nicht geprüft werden muss, weil es ist irrtumslos. Aber Paulus schreibt ja hier weiter. Den Geist dämpft nicht, Vers 20, die Weissagung verachtet nicht. Und dann Vers 21, prüft alles, das Gute behaltet. Nun, diese Prüfung wird deswegen notwendig, weil es neben dem unumstößlichen prophetischen Wort der Heiligen Schrift auch die Gabe des Heiligen Geistes gibt, die sich prophetisches Reden nennt. Nun, diese Gabe ist eine von einer großen Liste und Vielzahl von vielen anderen Gaben auch. Geistesgaben sind zum Beispiel auch Barmherzigkeit üben, verheiratet sein, lehren, leiten, ganz praktische Dinge, aber eben auch die Gabe des prophetischen Redens. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, Vers 1, strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, aber am meisten, dass ihr weissagt, also prophetisch redet. An dieser Stelle müssen wir deutlich machen, dass jemand, der die Gabe, diese Geistesgabe ausübt des Weissagens, prophetischen Redens, niemals unantastbare göttliche Autorität hat. Dies war wohl bei den alttestamentlichen Propheten der Fall, wie wir gesehen haben, weil das auch Eingang gefunden hat in das unumstößliche Wort Gottes, bei den Aposteln ebenso, aber im neutestamentlichen Zeitalter hat ein Mensch, der eine prophetische Gabe hat oder sie einsetzt, nicht eine unantastbare göttliche Autorität. Dann müssten wir bei jedem Wort, was er sagt, die Bibel erweitern. Der Kanon ist dabei abgeschlossen. Autorität des prophetischen Wortes besitzt allein die Bibel. Doch wenn ein Mensch heute prophetisch spricht, dann drückt er auf menschliche Weise etwas aus, was Gott ihm auf sein Herz gelegt hat. Ich kann an dieser Stelle, weil die Predigt wird nicht ausreichen, all diese Aspekte des prophetischen Redens jetzt im Detail zu besprechen. Ich möchte sehr gerne euch auf das Buch meines Vaters verweisen, das Wort der Wahrheit 65 Mal treffend erklärt. Wer das noch nicht gelesen hat, den ermutige ich tatsächlich, sich mal so ein Exemplar zu besorgen. Dort sind unter anderem auch mehrere Kapitel über das Wirken des Heiligen Geistes und auch über die Gaben des Geistes niedergelegt. Dort schreibt er, ich zitiere, Prophetie in der Gemeinde Jesu ist also kein wörtliches Echo göttlicher Worte. Das war bei dem alttestamentlichen Propheten der Fall. Deswegen konnten sie auch sagen, so spricht der Herr. Zitat weiter. Sie ist auch nicht im Wesentlichen Zukunftsvorhersage, sondern sie ist eine freie Wiedergabe dessen, was der Heilige Geist einem Menschen in seinem Herzen spontan groß gemacht hat. So. Dies kann im Gemeindeleben auf verschiedene Weise geschehen. Wenn der Heilige Geist in der Versammlung wirkt, dann Kann es sein, dass er den Prediger bewegt, Dinge zu sagen, die überhaupt nicht in seinem Konzept stehen? Und die Worte, die überhaupt nicht vorbereitet waren, treffen in das Herz eines Zuhörers. Er kehrt um, beugt seine Knie vor Jesus und wird neu. Amen. Das ist prophetisches Reden in der Gemeinde. Gott kann auch durch seinen Heiligen Geist prophetisch wirken in der Versammlung, indem jemand ein Gebet im Heiligen Geist spricht, durch das die Größe Gottes so plakativ vor die Augen der Hörer gemalt wird, dass seine Heiligkeit den Raum und die Herzen erfüllt. Ein einfaches, vom Heiligen Geist getriebenes Gebet. Das ist ein prophetisches Wort. Es kann auch jemand einen Bibelvers auf das Herz gelegt bekommen nach einer Predigt oder während einer Predigt und er spürt, der Geist drängt mich, dass dieses Wort die Gemeinde hört. Er kommt zu dem Versammlungsleiter und nach der Prüfung wird es an die Gemeinde weitergegeben. Dies ist ein prophetisches Wort, was Menschen in ihrer Not erreicht und sie ermutigt, erbaut und getröstet werden. Dabei ist die prophetische Rede im Wesentlichen keine Zukunftsvorhersage. Deswegen sagte ich vorhin, ich würde mal gerne wissen, was jetzt gerade durch eure Köpfe geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass bei manchem mit prophetischem Wort auch immer eine Zukunftsvorhersage unweigerlich verbunden ist. Und wenn wir nicht Zukunftsvorhersagen im Gottesdienst haben, dann wirkt der Heilige Geist nicht. Das ist Quatsch. Entschuldigung, wenn ich das so platt sage. Aber nein. Prophetisches Reden ist im Wesentlichen keine Zukunftsvorhersage und ist auch kein Ersatzhoroskop. Für uns Christen gilt, dass wir vor allen Dingen, die wir sagen, die wir uns vornehmen, auch in der Zukunft sagen, wenn der Herr will und wir leben, dann wollen wir dies oder das tun. Die Bibel sagt nicht, finde deine Zukunft heraus, sondern sie fordert uns auf, Psalm 37,5, befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Weissagung und prophetisches Reden sind vielmehr, 1. Korinther 14, Vers 3, Worte der Ermutigung. Hört, was Paulus sagt. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Das steht nicht zur Zukunftsvorhersage. Mit anderen Worten, das prophetische Wort ist ein seelsorgerliches Wort, was an das Herz des Zuhörers gerichtet ist, auf das es Erbauung erfährt, auf das es auch Korrektur und Ermahnung hört und vor allem auch, dass es getröstet wird. So ein prophetisches Wort kann auch informell in der Gemeinde lebendig sein. Das kann im Gottesdienst, im Anschluss an den Gottesdienst geschehen. Im Café. Im Café kannst du prophetisch reden. Indem du jemanden mit dem Wort Gottes ermutigst, erbaust oder, wenn angemessen ist, auch ermahnst. Dies kann geschehen in den Telefonaten in der Woche, wenn wir einander anrufen und hören, wie es uns geht. Das kann geschehen, wenn wir uns besuchen, weil wir krank sind. Dies kann geschehen, wenn wir im Altenheim sind oder am Krankenbett sitzen und jemanden mit dem Wort Gottes trösten. Dann ist es prophetisches Reden. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Das bedeutet auch, ihr lieben Geschwister, wir dämpfen den Geist, zum Beispiel auch, indem wir in unseren persönlichen Begegnungen in der Gemeinde ausschließlich über Wetter, Urlaub und Arbeit sprechen. Ich will nicht sagen, dass das verboten ist, versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir nichts anderes in der Gemeinde, im Café zu besprechen haben, außer Urlaub, Arbeit und Wetter, dann befürchte ich, haben wir sehr viel Luft nach oben hinsichtlich des Wirken des Heiligen Geistes. Wenn wir uns nicht dem Herrn durch Bibellesen und Gebet widmen und uns mit seiner Wahrheit füllen, um sie anderen zur Erbauung weiterzugeben, dann ist es, als nehmen wir Wasser und schütten es auf die Flamme des Geistes. Und ich nehme mich da ganz bewusst voll mit in die Verantwortung hinein. Möge Gott vor allem mir helfen, dass ich auf diesem Gebiet Wachstum erlebe und so auch Menschen mit dem Wort prophetisch eine Hilfe sein darf. Diese prophetische Rede, von der wir jetzt sprechen, nicht das unantastbare prophetische Wort Gottes, sondern die Gabe des prophetischen Redens, gewirkt durch den Heiligen Geist, muss geprüft werden. Das Wort Gottes muss nicht geprüft werden. Das ist der Prüfmaßstab. Aber die Gabe des prophetischen Redens muss sich am Maßstab der Wahrheit messen lassen. Deswegen schreibt Paulus in Vers 21, prüft alles, das Gute behaltet. Denn, und das ist leider der Fall, gibt es auf diesem Gebiet sehr viel Durcheinander und auch Fehlentwicklung. Wir haben es in der Vergangenheit schon erlebt, wenn dann im Namen Gottes ein selbsternanntes prophetisches Wort also kommt und gesagt wird, hier ist jemand mit Rücken. So spricht der Herr. Geh nicht zum Arzt. Setze die Tabletten ab. Ja? Oder brich deine Ausbildung ab und geh auf die Bibelschule. So spricht der Herr. Oder löse deine Altersvorsorge auf und spende alles. Das habe ich vom Herrn für dich empfangen. Nein, prophetische Rede muss durch die Gemeinde am Maßstab der Bibel geprüft werden. Prüft alles, heißt es hier. Prüft alles. Das Gute behaltet. Prophetie ist also die Verkündigung des Wortes Gottes, sei es von der Kanzel oder informell, zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Das bedeutet, ihr lieben Geschwister, und hier die praktische Anwendung für dich und für mich, es bedeutet, dass wir uns dem Dienst der Bibel wieder neu widmen müssen. Hast du das Verlangen, dass der Heilige Geist in deinem Leben mächtiger wirkt als je zuvor? Hast du die Sehnsucht in deinem Herzen, dass der Heilige Geist in unserer Gemeinde mächtiger wirkt, als er es sowieso schon tut? Dann bedeutet es, dass wir uns dem Dienst der Bibel widmen müssen, um die Flamme des Geistes Gottes anzufachen. Und zwar in der persönlichen Lektüre, aber auch besonders im Predigtdienst der Gemeinde. Denn entweder wird das Wort Gottes unser Denken prägen oder die Botschaft der Welt wird Gottes Stimme übertönen und das Wirken des Geistes ersticken. Wir dämpfen den Geist durch Verachtung der Weissagung, des Wortes Gottes. Und der zweite Aspekt, den Paulus hier im Kontext aufführt, wie wir den Geist noch dämpfen, ist, indem wir Kompromisse mit dem Bösen machen. Er schreibt, dass wir nicht nur die Weissagung prüfen sollen, habt ihr das gemerkt? Sondern Vers 21 schreibt er was? Prüft alles. Prüft alles. Das ist echt eine handfeste Ermahnung des Apostels an uns alle, die wir hier versammelt sind. Prüfe alles. Was heißt das? Das heißt, dass für dich als Nachfolger Jesu dein gesamtes Leben durch die Brille der Heiligen Schrift betrachtet werden muss. Bevor du eine Entscheidung triffst, bevor du eine theologische Lehre annimmst, bevor du einen Weg wählst oder dich auf einen Weg machst, muss jeder Christ sich als erstes die Frage stellen. Das ist eine ganz einfache Frage, es ist nicht kompliziert. Wir brauchen nicht Knoten ins Gehirn machen. auf besondere Offenbarungen warten, die schlichte Frage stellen, ist das, was ich vorhabe, ist das, was ich plane, ist das, was ich mache, ist das, was ich lese, ist das, womit ich meine Zeit verbringe, ist das, wo ich mein Geld investiere, ist das, wo ich mein Glück suche, im Einklang mit der Botschaft der Heiligen Schrift. Prüfe alles. Mein ganzes Leben lege ich wie ein zu untersuchendes Objekt auf die Scheibe des Mikroskops und lasse das Licht Gottes scheinen und mich durchdringen und jeden Spott und jeden Fleck und jeden Winkel durchleuchten. Ich prüfe alles. Wir prüfen, ob wir im Glauben sind, heißt es an einer Stelle. Das ist eine ganz wichtige Prüfung. Bin ich im Glauben? Oder komme ich her, weil es Tradition ist? Prüf alles. Alles, was auch dein Leben betrifft. Die Dinge, die sich bei der Prüfung dann als gut erweisen, als schlicht im Einklang und nicht im Widerspruch zum Wort Gottes stehend, die darfst du voller Freude annehmen. Und sagen, ja Herr, ich gehe den Weg. Ich heirate sie. Nicht, weil ein dahergelaufener Prophet mir gesagt hat, so spricht der Herr, das ist deine Frau, sondern weil sie ein wiedergeborenes Kind Gottes ist, weil sie dich, Jesus, lieb hat, weil sie sich in der Gemeinde einbringt und unterordnet und weil sie mich lieb hat. Und was spricht dagegen, dass ich sie heirate? Geprüft, gecheckt, auf zum Altar. Prüf alles. Die Dinge, die sich als gut erweisen, die nehme ich an. Die Arbeit, die mir angeboten wird, wenn sie nicht dem Wort Gottes widerspricht, kein Schmuh dabei ist, ich nehme sie an, ich bin ehrlich und ich mache und arbeite mit Freuden. Die Dinge aber, und das ist jetzt der Punkt, wo wir dazu neigen, Kompromisse einzugehen, die Dinge aber, die sich als böse erweisen, die müssen wir verwerfen. Hörst du das? Die musst du verwerfen. Haltet euch fern, Vers 22, von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Du weißt genau, was damit gemeint ist. Wenn wir dies nicht tun und uns stattdessen mit dem Bösen einlassen, dann dämpfen wir den Geist. Dann stellen wir uns in Opposition zu ihm. Dann wirken wir entgegen seiner Mission und seines Auftrags. Denn seine Mission und sein Auftrag ist, uns zu heiligen, uns zu reinigen. Weißt du, als du Christ geworden bist, kam Gott mit seinem Heiligen Geist in dein Herz und du durftest durch die Gnade Gottes mit dem System der Sünde, in dem du damals lebtest, brechen. Aber wir wissen alle, dieser Prozess ist nicht beendet, indem du einmal Jesus in deinem Herzen hattest, sondern das Wirken des Heiligen Geistes ist es nun beständig in dir, eine Christusähnlicher werdende Person zu gestalten. Und das bedeutet, dass das Böse abnimmt und das Gute zunimmt. Wenn wir uns aber hinstellen und sagen, naja, aber hier und da und sowieso, dann ist es nichts anderes, als dass wir Gott, dem Heiligen Geist, sagen, dich will ich nicht. Deine Mission ist falsch, meine ist richtig. Ich ziehe mein Ding durch. Du willst Gott doch, dass es mir gut geht. Und mir geht es nur gut, wenn ich mit der oder dem ins Bett gehe. Was tut der Heilige Geist? Er zieht sich zurück. Du dämpfst ihn. Ja, wir können sogar sagen, wir beleidigen ihn. Er, der in dir etwas geschafft hat, was kein Mensch jemals schaffen kann, der dich abgewaschen hat von deiner Schuld, der dich geheiligt hat, der dich gerechtfertigt hat im Namen des Herrn Jesus und in dem Geist Gottes, 1. Korinther 6, dem treten wir gegenüber und sagen, Schluss, dich will ich nicht länger haben. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt. Den Geist dämpft nicht, betrübt nicht den Heiligen Geist. Heute Morgen werden wir ermahnt. Wie sieht es aus bei dir? Ich brauche jetzt keine Beispielliste bringen, was es alles an Bösen gibt, sondern das offenbart dir selbst schon dein Gewissen, angeregt durch den Geist. Dort, wo du in letzter Zeit Kompromisse mit der Welt eingegangen bist, kehre um, mache dem Heiligen Geist wieder Raum in deinem Herzen. Und wenn du in diesem Prozess bist, dann möchte ich dich noch um eines bitten. Bitte. Glaube nicht, dass es das Fernhalten vom Bösen ist, das dich vor Gott rechtfertigt. Dass es das Absondern vom Bösen ist, das ihn veranlasst, dich zu lieben. Es ist andersherum. Er liebte dich, als du noch in deinen Sünden warst. Er starb für dich, als du noch sein Feind warst. Seine rettende, versöhnende Kraft kommt dir durch den Geist zugute. Nun brauchst du nicht in der Heiligung zu wachsen und nach ihr zu streben, um besser vor ihm zu stehen. Nein, du stehst nur gut vor ihm durch das vollbrachte Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Aber weil er dich reingewaschen hat, weil er dich mit seinem Geist erfüllt hat, hast du nun das Bestreben zu werden wie er. Deswegen konzentriere dich auf ihn. Fülle dich mit ihm. Werd dir bewusst, dass du eins bist mit ihm. Dann fängst du an zu lieben, was er liebt, zu hassen, was er hasst, zu glauben, was er lehrt, abzulehnen, was er ablehnt, dran festzuhalten, was gut ist und das zu verwerfen, was böse ist. Es ist nicht dein Werk. Auf dich allein gestellt wirst du morgen, spätestens heute Abend wieder scheitern, sondern Christus und das Evangelium von ihm ist es, was dir Rettung und Hilfe und Veränderung bringt. Er hat bezahlt, weil er dich liebt. Und er will, dass du Veränderung erfährst. Und die Veränderung ist möglich durch das vollbrachte Werk Christi auf Golgatha. Deswegen die Botschaft heute Morgen an uns alle. Bleibe oder werde neu sensibel für das Wirken des Heiligen Geistes. Entziehe ihm nicht den Sauerstoff, sondern fache die Flamme durch das Wort, getrieben durch den Geist an. Er wird in dir wirken, er wird dich überführen, er wird dich zur Buße leiten und er wird dich wiederherstellen. Er wird dich verändern und du wirst zurückblicken und sagen, danke Gott, aus eigener Kraft niemals, nur durch Christus in mir. Halleluja. Herr, wir danken dir für dein heiliges Wort. Und du siehst ja, du triffst uns hier voll ins Mark. Voll rein hier. Wir stehen jetzt da wie ein offenes Buch vor dir, Herr. Und haben viel zu viel getan und deinen Geist gedämpft. Dein Wort nicht wert genug geschätzt. Immer wieder zurückgefallen in die Dinge, die uns sonst so beschäftigen und uns wichtiger erscheinen. Ja, und Herr, du weißt auch, wer hier ist und mit Kompromissen lebt, mit dem Bösen. Ich danke dir für dein aktives Wirken durch deinen Geist, dass du es bist, der uns wieder neu zusammenführt und zu dir zieht. Und Herr, ich bete, dass du das gerade jetzt tust, an den Herzen, die jetzt angerührt sind. Herr, zeige es und höre nicht auf, mit dem Finger auf die Wunde zu drücken, bis wir kapieren, dass wir zum Kreuz müssen und dass wir Veränderung brauchen und dass wir auch den bösen Wegen abschwören und sagen, wir wollen ganz dem Herrn folgen. Ich bitte dich, Herr, schaffe es in meinem Herzen, in dem Herzen meiner Geschwister und vor allen Dingen auch in den Herzen derer, die bisher dir noch gar nicht gefolgt sind. Wenn du Jesus haben möchtest, dann bitte ihn, in sein Herz zu kommen. Er wird kommen. In der Kraft des Geistes. Amen.